Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Diese Geschichte beginnt mit einem Werbe-E-Mail. Simon, du bist Inlandredaktor bei uns, du schreibst viel über Religion, über Ethik, über Gesundheitspolitik. Aber dass aus einem Werbemail eine Geschichte wird, das passiert wahrscheinlich auch bei dir nicht so oft, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich bekomme natürlich jeden Tag viele solcher Mails und die meisten gehen dann direkt in den Papierkorb. Dieses Mail habe ich dann angefangen zu lesen und da wurde in blumigen Worten beschrieben, dass es da eine Luxusklinik gibt für begüterte Menschen. Und ich habe dann weitergelesen, dann bin ich hängen geblieben am Preis. Ich habe gesehen, ein Monat kostet da rund 400.000 Franken oder Euro. Und ich habe gedacht, wow, das ist ja ziemlich heftig. Und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht mal spannend, in diese Welt hineinzuschauen. Was sind das für Menschen, die Probleme haben mit Sucht, mit Magersucht, mit Depressionen oder anderen psychischen Problemen und die bereit sind, so viel Geld zu zahlen für einen Aufenthalt in einer Klinik und die auch genug Geld haben, so viel Geld auszugeben. Mhm. Ja, dann habe ich mich bei dieser PR-Agentur gemeldet, die diese Klinik vertritt und gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann.
400.000 Euro im Monat. Dafür bietet eine Klinik auf Mallorca psychologischen Rundum-Service für die ganz Reichen. Inlandredaktor Simon Heli hat sich das angeschaut. Ich bin Simon Schaffer. Was kam zurück, als du dich gemeldet hast?
Ja, da kam sehr schnell die Antwort. Ja, selbstverständlich. Sie würden sich freuen, wenn wir vorbeikommen. Und so haben wir dann eine Reise nach Mallorca organisiert. Wir sind nach Palma geflogen, ein Kollege und ich und eine Fotografin. Und wir haben dann zuerst in Palma de Mallorca den Chef der Klinik, Abdullah Bullat, getroffen im sogenannten Office.
Für jeden Patient, für jeden Kunden von mir, ein individuelles Team zusammenstellen, wo wir das Gefühl haben, der passt jetzt.
Gleich gegenüber des Yachthafens, man sieht da wunderschön aufs Meer hinaus. Es ist alles hochwertig und edel. Klar, wenn man diese Klientel betreuen will, dann muss man auch etwas bieten.
Ja, unsere Kunden kommen von international, also von Nordamerika, aus dem asiatischen Raum, Mittlerer Osten, Europa, Afrika.
Was war dein erster Eindruck?
Ja, Abdullah Bullat ist eine sehr offene Persönlichkeit, wirkt sehr sympathisch. Man merkt, dass er ein geborener Verkäufer ist, sowohl von seinen Produkten wie auch von sich selbst. Ja, schick angezogen, mit Sonnenbrille. Er gibt seinem Gegenüber sofort das Gefühl, dass er dich ernst nimmt, dass er sich für dich interessiert.
Der Dialekt klingt so nach der Umgebung Zürichsee, oder?
Ja, Abdullah Bullat ist in der Schweiz aufgewachsen, stammt aber ursprünglich aus dem Libanon. Sie kamen in die Schweiz mit praktisch nichts. Er hat dann auch einen sehr starken Ehrgeiz entwickelt. Das ist eine klassische Aufsteigergeschichte. Und er hat sich dann über die Jahre zum Unternehmer entwickelt.
Ich habe mit 14 schon Computerteile zusammengekauft und zusammengebastelt und dann verkauft. Also so, oder Handel betrieben.
Er klingt wirklich auch so ein unternehmerischer Verkäufertyp eigentlich. Und was ist mit der Klinik?
Ja, wir sind mit dem Auto dann rausgefahren, ziemlich weit außerhalb von Palma in einem ländlichen Gebiet. Es ist nicht eine Klinik, wie man sich das vorstellt, ein Krankenhaus. Es sind zwei Fincas, zwei größere Häuser auf einem riesigen Gelände von 300.000 Quadratmeter. Die einzelnen Fincas, die sind nicht übermäßig luxuriös. Sie sehen eher aus wie vielleicht ein sehr schickes Airbnb. Es gibt einen großen Garten, einen Pool mit Palmen, so wie man sich das vorstellt.
Und ich nehme an, mit einer dicken Mauer drum.
Ja, also es wäre kein Problem, da einzudringen, aber es weiß natürlich niemand, dass das dort ist. Aber die Klinik, die lebt von der Diskretion, dass niemand erfährt, wo sie liegt. Darum durften wir natürlich den Ort auch nicht preisgeben. Ja.
Okay. Und innen?
Innen ist es sehr dezent eingerichtet, so mit viel Beige und sanften Naturtönen. Lounge-Musik erklingt. Es gibt eine Haushälterin, die einen gleich in Empfang nimmt und einem warme Tücher in die Hand drückt. Die Köchin ist bereits am Vorbereiten des Mittagessens. Da gibt es dann Rinderfilet.
Und das Personal war auch da?
Das Personal war schon da. Der eine Patient, der da einquartiert war, war aber gerade nicht da. Der war am Hiken in den Bergen von Mallorca. Die wollten natürlich nicht, dass wir als Journalisten den Patienten zu Gesicht bekommen.
Wie kann ich mir dann den Tag dort vorstellen? Also für den geheimen Menschen, der jetzt gerade am Tracken ist, wie sieht sein Tag dann aus? Also was kann er dann alles in Anspruch nehmen?
Die haben einen sehr individualisierten Therapieplan, eine Personal Managerin, also das ist die persönliche Betreuerin oder der persönliche Betreuer. Jeder Patient bekommt jemanden, der eigentlich für die ganze Dauer des Aufenthalts von einem Monat oder 6 Wochen dabei ist. Es gibt also 15 bis 25 Leute, die sich eigentlich ausschließlich in dieser Zeit um diesen einen Patienten kümmern. Und da gibt es ganz verschiedene Therapien, normale Psychotherapien, Treffen mit den Psychiatern, aber da gibt es auch Reittherapien oder die machen dann einen eigenen Duft, kreieren sie gehen wandern. Sie machen Yoga, Pilates, ja, eigentlich alles, was man sich wünscht in dieser Situation. Mhm. Also das ist eben auch der Unterschied zu anderen Entzugskliniken, also natürlich sowieso zu Entzugskliniken für normale Leute, aber, und also so sagen das zumindest die Betreiber der Klinik, auch zu diesen Star Rehabs, wie man sie aus Kalifornien oder aus Florida kennt, dass alles extrem maßgeschneidert ist auf eine einzelne Person. Also das ist quasi das Innovative, dass sich alles um diese eine Person dreht und dass es nicht eine Klinik ist, wo mehrere Patienten gleichzeitig sind, die auch vielleicht Gruppentherapien haben. Also das gibt es da alles nicht. Da ist alles nur auf eine einzige Person ausgerichtet.
Ich nehme jetzt mal an, Abdullah Bulat hat dir nicht seine Kundendatei zeigen wollen. Aber was erfährst du über die Leute, die da so hingehen?
Ja, Abdullah Bulat hat selbstverständlich keinen Namen genannt, hat aber grundsätzlich darüber gesprochen, was es für Leute sind, die zu ihm kommen.
Wir haben jedes Jahr Royal Family Members, Celebrities, Sport.
Zum Beispiel Filmstars, Popstars, Fußballstars, es sind Royals, viele aus dem Nahen Osten, aber es sind auch Manager darunter, CEOs. Eigentlich ist es bei allen wichtig, dass niemand erfährt, dass sie da sind, weil es natürlich ein gefundenes Fressen wäre für die Boulevardpresse, wenn man erfahren würde, dass der Prinz XY jetzt gerade einen Drogenentzug macht. Mhm. Und bei den Managern ist es natürlich auch börsenrelevant, wenn man jetzt wüsste, dass der Manager einer großen Firma ein Sexproblem hat oder ein Alkoholproblem, dann wäre das natürlich sehr schlecht.
Also wenn ich Ihnen sage, wie viele wirklich High-Performance-CEOs von Kokain oder andere Drogen konsumieren, Schlaftabletten.
Was ja doch auch vorkommt. Also Drogenprobleme gibt es ja nicht nur bei Top-CEOs oder so ähnlich. Was unterscheidet die Leute sonst noch vielleicht?
Diverse haben Persönlichkeitsstörungen. Ja. Oder eine Borderline-Persönlichkeit.
Also was interessant ist, dass man die Leute eigentlich wie in zwei Gruppen aufteilen kann. Das sind einerseits die Leute, die quasi selbst den Reichtum erschaffen haben, weil sie ein Unternehmen aufgebaut haben, weil sie in eine Managerposition gekommen sind, wo sie viel Geld verdient haben. Mhm. Die Leute haben dann auch spezifische Probleme, unter denen viele leiden. Sie haben einen riesigen Erfolgsdruck, den sie dann unterschiedlich bewältigen. Manager nehmen dann vielleicht aufputschende Drogen und Sportler sind bei Schmerzmitteln natürlich anfällig. Spannend ist dann auch die Erklärung, was die dann offiziell machen in der Zeit, wo sie in der Klinik sind. Also bei Sportlern heißt es dann, sie haben eine Verletzung, die sie auskurieren müssen. Sie können jetzt leider einen Monat lang nicht spielen. Mhm. Manager sind dann in einem Sabbatical und posten schöne Fotos, wie sie in Mallorca am Wandern sind. Da stellt dann wahrscheinlich auch niemand so genaue Fragen. Das ist eben sehr wichtig, dass das absolut diskret abläuft.
Mhm. Wenn es grob zwei Obergruppen gibt, was ist die zweite Gruppe von Gästen?
Ja, die zweite Gruppe sind die sogenannten Rich Kids, also die Kinder dieser erfolgreichen Leute.
Mit Essstörungen oder Drogenproblemen.
Was da Abdullah Bulat erzählt, entspricht eigentlich allen Klischees, die man von dieser Gruppe hat. Das sind Leute, die Mühe haben, einen Zweck, einen Sinn im Leben zu finden, die mit sehr viel Geld aufwachsen und nicht so richtig wissen, was sie mit dem Leben anstellen sollen. Gleichzeitig sind sie einem extremen Druck von Seiten der Eltern ausgesetzt, die meistens ja sehr ehrgeizig sind.
Nach meinem Gefühl ist jede reiche Familie in einer Dynastie ein Herzproblem.
Und in diesem Spannungsfeld aufzuwachsen, ist für viele schwierig, natürlich nicht für alle. Es gibt auch Kinder, die resilient sind, die problemlos mit dem umgehen können. Aber das ist schon interessant, wenn man mit Experten spricht, dann sagen die, dass die Leute ganz oben in der Gehaltsklasse eigentlich ähnlich stigmatisiert sind und marginalisiert sind wie die Leute, die sehr wenig Geld haben, die dann ja auch ein erhöhtes Risiko haben, drogensüchtig zu werden oder eben auch andere psychische Probleme zu entwickeln.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Ich stelle mir es auch ziemlich einsam vor, manchmal so an der Spitze zu sein, wo auch immer diese Spitze ist.
Man weiß auch nicht unbedingt, wer die wirklichen Freunde sind im Leben. Oder sobald man sehr erfolgreich ist und sehr viel Geld hat, dann schwirren die Leute nur so um einen rum.
Genau.
Und das kann dann sehr einsam machen.
Aber immerhin, diese Leute können sich, wenn sie das Problem erkannt haben, Hilfe holen. Also sie haben jede Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, müssen nicht dann 7 Monate auf einen Therapieplatz warten oder noch länger oder haben vielleicht gar keine Versorgung. Ich frage mich hier, braucht es diesen Luxus, den die Leute jetzt hier in Mallorca geboten bekommen? Ist mehr immer mehr?
Wahrscheinlich muss man dieser Klientel schon so eine gewisse Basisannehmlichkeit einfach bieten, sonst kommen die dann auch nicht. Man kann die nicht gut in irgendeine Hütte hineinstecken. Aber natürlich, also diese Kliniken, die können aus dem Vollen schöpfen, therapeutisch eben. Sie können quasi jede verfügbare Therapie anbieten und das in großer Menge, in einer sehr großen Intensität. Also wenn man in eine normale Suchtklinik kommt in der Schweiz, da ist es normal, dass man den Chefpsychiater vielleicht einmal pro Woche sieht und in diesen Kliniken hat man dann tägliche Psychotherapien.
Ist denn nicht vielleicht dieser Überfluss auch Teil des ganzen Problems für einige?
Ja, diesen Verdacht hatte ich natürlich auch. Das habe ich dann auch Abdullah Bullat gefragt.
Ja, aber ist nicht gerade auch das Problem, dass Ihnen ja auch im anderen Leben, also zumindest den Rich Kids, sage ich jetzt mal, dass denen ja alles abgenommen wird, dass sie wie für gar nichts Verantwortung haben. Und hier kommen sie auch rein und wird vielleicht, ich stelle es mir vor, wird Ihnen alles serviert, im wahrsten Sinne des Wortes.
Gibt's, aber da ist wieder die Hauptfrage, was wollen Sie?
Da ist er eher ausgewichen bei dieser Antwort.
Das nehmen wir therapeutisch auf.
Er hat dann aber auch schon darauf hingewiesen, dass man jetzt nicht jeden Wunsch erfüllt. Zum Beispiel, wenn ein Klient unbedingt Jetski fahren will, dass man eher sagt, das würde man jetzt vielleicht nicht empfehlen, weil man da sehr viel Dopamin ausschüttet und das kann dann kontraproduktiv sein für die Therapie.
Am Schluss haben wir dann alle die gleichen Hormone, Botenstoffe im Hirn. Der Manager, sage ich jetzt mal, der vorher 18 Stunden täglich gearbeitet hat und mit Aufputschmitteln und so weiter, wenn der wieder zurückgeht, dann kann ja auch gleich wieder dasselbe passieren.
Ja, ich stelle es mir so vor, dass man sich natürlich schon überlegt, was im Leben dazu geführt hat, dass man jetzt in dieser großen Krise gelandet ist und dass man vielleicht schon auch Instrumente, Mittel, Methoden entwickeln kann, die helfen, aus diesen Mustern rauszukommen, zum Beispiel wenn sich ein Manager ins Burnout geschuftet hat. Das ist natürlich dann schon fraglich. Es gibt auch Experten, die sagen, man kann nicht sein Leben in ein paar Wochen auf den Kopf stellen. Und klar ist, dass der Lackmustest dann erst kommt, wenn man aus dieser wunderschönen Blase da in Mallorca, wo man umsorgt wird wie in einem Kokon, also wenn man da wieder rauskommt ins normale Leben, das ist natürlich dann die große Herausforderung.
Zurück zu den Freunden, die vielleicht irgendwelche auch Probleme haben oder den Eltern, die eben die großen Anforderungen
haben. Ja, das
stellen.
Umfeld, wo Drogen konsumiert werden oder eben, wie den Manager, den du angesprochen hast, für den ist ja der Druck dann nicht einfach weg, wenn er zurückkommt. Es ist dann auch so, dass diese Klinik anbietet, dass sie eine intensive Nachbetreuung noch ermöglicht, dass man dann über Videocalls weitere Therapien hat. Manchmal ist es sogar erwünscht, dass diese Personal Manager noch für ein paar Wochen mit der Person mitgeht und dann noch mit dieser Person lebt im normalen Leben. Das ist ja dann schon eine spezielle Vorstellung. Okay. Aber für manche mag das hilfreich sein.
Besteht da denn nicht vielleicht auch ein Risiko, dass man die Patienten so lange wie möglich dann da auch probiert zu halten? Weil das ist ja auch, man verdient da ja auch Geld. Also und dass man denen dann auch alles durchgehen lässt. Ich sage jetzt gerade Süchtige zum Beispiel, oder die brauchen ja auch Grenzen, oder? Mit denen muss man dann ja auch hart sein.
Ja, eben. Also ich würde sagen, das würden die meisten Suchttherapeuten heute so nicht mehr sagen, weil wenn man die Kooperation der Süchtigen nicht hat, dann wird man sowieso nichts erreichen. Man kann das nicht erzwingen.
Gab es auch schon Leute, die zu weit gegangen sind?
Ja, ja. Also zumindest erzählt das Abdullah Bullard. Ich meine, das Problem ist ja auch, man kann nicht gut nachprüfen, was er alles erzählt, weil es ja sehr schwierig ist, überhaupt mit Patienten sprechen zu können. Aber er sagt schon, dass es auch Patienten gegeben hat, die so mühsam waren, die herablassend waren gegenüber dem Personal, zum Beispiel jemand aus einer arabischen Royal-Familie, dass sie dann gesagt haben, so geht das nicht, wir müssen das jetzt abbrechen. Mhm. Aber natürlich, wenn man so viel Geld verdient mit dieser Klientel, dann lässt man dieser Klientel auch sehr vieles durchgehen. Da gibt es dann auch Leute, die spezielle Wünsche haben. Eine Patientin wollte nur Wasser trinken, das bei Vollmond geschöpft war.
Mache ich auch.
Eine andere Patientin wollte bei jeder Massage ihr Hündchen auf dem Körper haben, was dann auch nicht so praktisch ist. Ein russischer Millionär, der hatte dann aber keine Lust und packte nach ein paar Tagen wieder sein Köfferchen und ist davon gelaufen. Aber weil er dann ohne Pass und ohne Geld am Flughafen gelandet ist in Palma, hat er dann kleinlaut wieder angerufen und gesagt, man soll ihn bitte schnell wieder zurückholen.
Aber Hand aufs Herz jetzt, Abdullah Bullard macht ja auch gutes Geld damit, oder? Also das ist ein gutes Geschäftsmodell.
Ja, es ist sicher ein gutes Businessmodell, sofern man dann wirklich die Klienten hat, oder? Man hat natürlich auch sehr hohe Kosten. Man muss diese Infrastruktur, die sehr teuer und sehr edel ist, zur Verfügung stellen. Wenn dann niemand kommt, dann ist man sehr schnell in roten Zahlen. Mhm. Und es ist auch etwas, was natürlich auch für Kritik sorgt in der Suchttherapie. Und man kann sich ja dann schon auch fragen, gerade in der Psychiatrie herrscht allgemein Fachkräftemangel, nicht nur in Spanien, auch in der Schweiz oder in Deutschland. Und da kann man sich schon fragen, ob es ethisch ist, wenn man jetzt mehrere Therapeuten so anstellt, dass sie sich quasi nur um einen Klienten kümmern, statt in der gleichen Zeit sich vielleicht um andere Leute kümmern zu können, die genau die gleichen Probleme haben, aber nicht so viel Geld und ja auch eine gute Therapie nötig hätten.
Hast du ihn auch mit dieser Kritik und mit diesen Zweifeln konfrontiert?
Ja, klar. Eben, er sagt, dass es schon sein Antrieb sei, den Leuten die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen. Aber er sagt natürlich auch ganz klar, dass er keine Mutter Teresa sei und dass es natürlich auch darum geht, ein Business zu haben, mit dem man Geld verdienen kann.
Er macht ja auch Werbung dafür, die ist dann bei dir reingeflattert. Simon, vielen Dank. Hast du die Geschichte erzählt?
Vielen Dank.
Das war unser Akzent mit Inlandredaktor Simon Heli. Mein Name ist Simon Schaffer. Und wenn auch ihr reicher werden wollt an Wissen, dann könnt ihr euch zum Beispiel für ein Probeabo bei der NZZ anmelden. Der Link ist in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.